Ich begrüße auch noch einmal alle herzlich und freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ich möchte, ähnlich wie die Kinder das getan haben, mit Ihnen über das Vaterunser nachdenken. Ich brauche es nicht zu lesen, wir sprechen es nachher gemeinsam. Ich denke, dass jeder es kennt und auch gelegentlich oder öfters einsetzt. Ja, es geht los mit unser Vater. Die Frage ist, welch eine Vaterbeziehung haben Sie? Meine Frau und ich waren gerade eine Woche lang in Berlin, haben dort so die Enkelkinder gehütet, weil die Mutter im Krankenhaus operiert wurde an den Mandeln. Und wenn man so kleine Leute da hat, so bis 5 Jahren, könnte man sagen, ist der Vater sowas wie der liebe Gott. Der kann alles, der weiß alles, der ist stark. Wenn sie dann so älter werden, so vielleicht 10, sagen sie, naja, Vater nicht schlecht, aber er hat auch einige Fehler. Wenn sie dann Teenager sind, dann sagen sie, naja, ein paar gute Seiten hat er auch. Wenn sie dann so 25, 30 werden, sagen sie, naja, wenn ich es mal so weit bringe wie mein Vater, dann freue ich mich. Es sind derselbe Vater, sind dieselben Kinder, aber die Beziehung verändert sich. Ich weiß nicht, was für eine Vaterbeziehung Sie haben, ob Sie eine dankbare Beziehung haben, eine gute, eine kritische, eine vorwurfsvolle vielleicht. Oder einfach sagen, es war schön, ihn zu haben, auch wenn er schon lange tot ist. Ja, wir können Gott auch Vater nennen. Warum? Weil wir Jesus kennen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn ich Jesus kenne, dann kenne ich auch Gott als Vater. Denn an dem Tag, an dem Jesus in mein Herz kommt, werde ich ein Kind Gottes, steht in Johannes 1, Vers 12, wie viele Christus aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist schön, ein Kind Gottes zu sein. Von Geburt an sind wir Geschöpfe Gottes, aber mit Christus im Herzen werden wir Kinder Gottes. Wobei Christus da ja nicht zufällig ins Herz kommt, irgendwann wacht man morgens auf und da ist er da. Nein, er sagt mal, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Es ist also eine Glaubens- und Willensentscheidung, ein Kind Gottes zu werden und auch zu bleiben natürlich. Oder haben Sie schon mal gehört, dass irgendein Kind aufhört, Kind zu sein? Selbst wenn es sich mit den Eltern streitet, ist es immer noch das Kind der Eltern. Und das gibt eine gewisse Gewissheit. Ich gehöre zu diesem Vater dazu, für immer. Ja, Gott als Vater ist etwas sehr Schönes, Vertrauensvolles. Er sorgt für uns, er ist ansprechbar, er hat Autorität. Natürlich hat er auch Maßstäbe, wie er uns prägen und erziehen möchte. Und es ist gut, die zu beachten. Und einfach zu wissen, da ist ein Vater, der mich liebt und auch nicht nur im Blick hat, sondern vor allen Dingen im Herzen hat. Übrigens, wenn Sie an andere Religionen denken, diese große Weltreligion, der Islam zum Beispiel, der hat ja Allah auch viele schöne Namen, 99 schöne Namen, aber den Namen Vater hat er nicht. Da merkt man schon den ganzen Unterschied, er bleibt der ferne Gott und hier ein Vater ist eigentlich ein naher, sorgender, liebender Gott. Ja, unser Vater im Himmel, da könnte man natürlich sagen, oh, so nah ist er ja doch nicht, Himmel ist er nicht ganz weit oben. Ist eine interessante Formulierung, Gott ist im Himmel und die Umkehrung, Himmel ist dort, wo Gott ist. Und wenn er mir ganz nahe ist, hieße das ja, der Himmel ist mir auch ganz nahe, er ist einfach nur jenseitig, ich sehe ihn nicht. Wir sind natürlich alles Kinder der Aufklärung und das war ja so eine Denkrevolution in Europa und an der ganzen Welt. Und was beinhaltete die unter anderem? Dass man eben die jenseitige Welt, die sogenannte Metaphysik, wegschob und sagte, die brauchen wir nicht mehr. Wir verwalten die Welt selbst, wir brauchen da keinen Gott, der irgendwie von außen da ist und eingreift. Sowas brauchen wir nicht und gibt es auch nicht. Wir machen das alles mit unserer Vernunft. Und dann haben sie so eine Dirne durch die Straßen von Paris geführt. Sie war sicher sehr hübsch, aber alleine schon, dass sie eine Dirne war, fand ich bezeichnend. Und haben sie so als Göttin der Vernunft dargestellt. Und die Vernunft auf den Thron gesetzt anstelle des himmlischen Vaters. Ja, Vater unser im Himmel, das sagt gleichzeitig etwas auch über unser Erbe. Wenn ich zu einem Vater gehöre, dann bin ich auch erbberechtigt in dieser Familie. Und das Erbe, das mir gegeben wird, ist das ewige Leben. Und es ist ja schön, dass ich weiß, nicht nur der Vater ist im Himmel, sondern da werde ich auch einmal sein. Und das ist ein großer Trost und eine gute Hoffnung. Ja, dann geht's weiter. Dein Name werde geheiligt, hatten wir gerade in diesem netten Anspiel hier erlebt, wie das aussieht, wenn man so gedankenlos vor sich hin plappert und plötzlich unterbrochen wird von demjenigen, den man eigentlich angeredet hat. Der geheiligte Name bedeutet ein Name, den ich im Gebet achte und auch einsetze. Wir wissen, dass im Alltag ja oft Ach du lieber Gott, oh Gott, Igitt, Igitt und solche Dinge gesagt werden, wo der Name Gottes ja in den Dreck gezogen ist, vielleicht zu hart gesagt, gedankenlos einfach präsentiert wird oder bei vielen Sportveranstaltungen auch Sportreporter dann Ach du lieber Gott und aber auch Gott sei Dank natürlich, wem denn sonst? Ja, da gibt es viele Formulierungen. Den Namen Heiligen heißt ihn im Gebet mit Achtung einsetzen und sich freuen, dass er erreichbar ist. In der Offenbarung sind vier Wesen erwähnt, Kapitel 4, Vers 8, die Tag und Nacht rufen vor dem Thron, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der war, der ist und der kommt. Also schon etwas Wichtiges. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das heißt, Gott wird zum Ziel kommen. Wir hatten bei uns hier ja das sogenannte Dritte Reich oder auch Tausendjährige Reich genannt, ein Vokabel der Bibel. Allerdings hat es nur 12 Jahre gedauert. Wir glauben, dass Gott die Geschichte zum Ziel führen wird, auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht. Und das Ziel ist in der Bibel formuliert. Einmal, dass er sein Friedensreich aufrichtet hier auf der Erde, dann aber auch die ganze Ewigkeit gestaltet. Und jemand sagte mal sehr nett, das Ziel der Geschichte ist, dass der Sohn des Höchsten eine Braut bekommt. Das heißt, Jesus mit seiner Gemeinde, die hier als Braut beschrieben wird, für ewig vereint ist. Ja, ein sehr schöner Gedanke. Und wenn ich Christ bin, bin ich Bürger zweier Reiche. Ich bin Deutscher hier, vielleicht haben wir ja auch jemanden mit einer anderen Staatsbürgerschaft unter uns. Der gehört dann eben zu diesem Land. Und außerdem bin ich Bürger des Himmelreiches. Wenn ich dann irgendwann gehe, dann verlasse ich das eine Reich und gehe ganz in das andere hinüber und freue mich darüber. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, manchmal sieht es so aus, als ob Gott gar nichts zu sagen hätte. Da gibt es ja andere Leute, die sich selbst vergotten. Ja, denken wir an Nordkorea, so ein Diktator, der da praktisch eine Art Lebensphilosophie entwickelt, die die Leute seitenweise auswendig lernen müssen und rezitieren müssen, um diesen Mann zu verehren. Aber es ist ja eigentlich nur eine Sklavenhaltergesellschaft. Und es sieht so aus, als ob Gott dort keine Rolle spielt, aber das stimmt nicht. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Auch über solche Mächtigen wacht Gott und begrenzt ihre Zeit und ihren Einfluss und wird sicher auch wieder neue Offenheit wirken. Dein Wille geschehe, ja, gilt einmal in der unsichtbaren Welt, absolut, in der sichtbaren, nur dann, wenn ich auf den Willen achte. Und dieser Wille ist hier in diesem Buch niedergelegt. Insofern eine herzliche Empfehlung für alle, dieses Buch kennen und lieben zu lernen. Wobei es ein guter Rat ist, es auch mal ganz durchzulesen. Und wenn man dann eine Stelle findet, wo man sagt, ach, das ist so langweilig, im Moment interessiert mich überhaupt nicht, einfach einen großen Sprung zu machen und dann wieder weiterzulesen, wo man sagt, das packt mich im Moment. Und ein Tipp von mir, den ich gerne und oft wiederhole, Bibelverse auswendig zu lernen, samt Bibelstelle. Denn die fallen einem dann ein, wenn man sie braucht. Denken Sie an einen Sportler, der seine Regeln nicht auswendig können würde, wie er dann plötzlich irgendwo in der Situation ist, ja, was machen wir denn jetzt? Den Willen kennenlernen, Gottes Wille ist immer persönlich. Er sieht für Sie teilweise anders aus als für mich, obwohl es natürlich viele gemeinsame Grundsätze gibt, ja, zum Beispiel den Glauben weiterzugeben, in seiner Gemeinde mitzuarbeiten, freundlich zu sein zu Menschen und hilfsbereit, die Gesellschaft mitzugestalten und vieles andere. seinen Willen ernst nehmen. Das bedeutet, wenn ich Christ geworden bin, habe ich einen neuen Regisseur im Leben, nämlich Gott. Vorher habe ich versucht, selber Regie zu führen, mir mein eigenes Drehbuch zu schreiben und meine eigenen Regeln aufzustellen. Aber jetzt habe ich einen neuen Regisseur und frage nach seinem Willen. Und das ist sicher wichtig und gut, egal in welchem Alter man ist. Ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Interessant, das Vaterunser hat 7 Bitten, aber nur eine Bitte geht um materielle Dinge. Nämlich nur diese Bitte, gib uns heute unser tägliches Brot. Wobei man in Deutschland natürlich das hier eigentlich nicht beten müsste, da braucht man nur in den Supermarkt zu gehen. Oder in Obertshausen gibt es so eine Bäckerdichte, innerhalb von ungefähr 300 Metern kann man da zu 5 verschiedenen Bäckern gehen, also Auswahl pur. Aber wenn man sagt, Gebet um tägliches Brot, heißt es eigentlich um die tägliche Versorgung. Und da gehört die Firma dazu, bei der man arbeitet, dass die doch, wenn es geht, erhalten bleibt und man den Arbeitsplatz behält, wenn es geht. Dazu gehört eventuell eine Rente oder irgendeine Versorgungsleistung. Dazu gehört, dass der Staat funktioniert und nicht in einer solchen Schuldenfalle versinkt, dass er irgendwann handlungsunfähig wird. Dazu gehört das Gebet für Firmen, auch hier am Ort, dass sie Aufträge bekommen und dadurch leistungsfähig bleiben und das auch sinnvoll abwickeln können. Dafür dient die ganze Infrastruktur, ja, Versorgungsleistung, Energieversorgung, Entsorgung. All das hängt eigentlich an diesem Gebet um das tägliche Versorgtwerden, hier tägliches Brot genannt. Ja, und wenn man natürlich versorgt ist, ist ja auch schön, wenn man das irgendwo teilen kann. Wenn man sagt, ich habe genug und kann davon etwas abgeben. Nicht erst, wenn am Monatsende dann noch was übrig bleibt, sondern dass man sich das vorher überlegt, was möchte ich eigentlich weitergeben und wohin und das dann auch tut. Und Gott wird das segnen. Ja, dann heißt es, führe uns nicht in Versuchung, Entschuldigung, da habe ich einen großen Sprung gemacht, vergib uns unsere Schuld. Und das ist klar, wo Gott Maßstäbe setzt, da gibt es natürlich auch Versagen. Und wer kennt nicht Schuld, wenn das schlechte Gewissen schlägt und man es nicht totschlagen kann, weiß jeder, Schuld kann man eigentlich nur loswerden, indem man sie bekennt. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, manche machen das beim Psychiater, bezahlen dann, was weiß ich, 80 Euro für die Stunde vielleicht oder auch mehr. Andere gehen in die Wirtschaft, trinken ein paar Glas Bier und erzählen dann dem Barkeeper, was sie so alles angestellt haben. Andere gehen zur Massage und die hören dann die ganzen Familiengeschichten, was da so alles gelaufen ist und auch nicht stimmt. Teenager schreiben an den Dr. Sommer bei der Bravo und hoffen, dass der dann irgendwas erzählt, was auch sinnvoll ist. Wobei der manchmal ja Dinge erzählt, die ganz gut sind, die dem widersprechen, was vorne steht. Fiel mir schon mal auf. Ja, aber interessant, man muss einfach die Dinge aussprechen, wobei natürlich ein Psychiater einem verständnisvoll zuhören kann, aber er kann die Schuld nicht vergeben. Und ein Barkeeper kann auch sehr freundlich sein, aber er kann die Schuld nicht vergeben. Vergebung kommt nur durch Jesus. Wenn Sie mal den christlichen Glauben mit anderen Religionen vergleichen, dann können Sie mal fragen, was sagen andere Religionen zum Thema Vergebung? Und Sie werden feststellen, die sagen da oft ganz wenig dazu. Ja, zum Beispiel Hindus müssen versuchen, fehlerfrei zu leben, damit sie im nächsten Leben einen besseren Rückrundenstart haben, um dann vielleicht irgendwann mal aussteigen zu dürfen aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten. Oder sie baden am Ende im Ganges in der Hoffnung, dass dieses Wasser irgendwo sie reinigt. Da werden auch Leichen hineingeschmissen und auch die Asche Verstorbener, also voller Dreck. Und das soll einem dann die Sünde wegnehmen, sage ich jetzt etwas in Anführungszeichen. Vergebung kommt nur durch Jesus. Da gibt es eine interessante Bibelstelle in Römer 3, Vers 25. Da heißt es, Jesus hat Gott hingestellt als ein Sühnopfer durch den Glauben in seinem Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, weil die vorher geschehenen Sünden unter der Langmut Gottes ungestraft geblieben waren. Das ist eine interessante Aussage, dass Sünden ungestraft blieben. Das heißt, sie waren geschehen, aber sie wurden nicht bestraft. Im Alten Testament gab es Tieropfer, da wurde eben für Sünden wurden das Blut von Tieren vergossen. Denn in der Bibel steht, Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Im Alten Testament waren das also Tierblut und im Neuen Testament war das Jesus als Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, hieß es einmal. Und mit Jesus kam Vergebung in die Welt, die sozusagen rückwirkend dieses Tierblut aufwertete, sodass die Leute auch Vergebung bekamen, die Gott darum gebeten hatten. Und jetzt gilt es für uns für alle Zeit, ich kann immer um Vergebung beten. Muss das aber konkret tun. Es nützt nichts, wenn ich sage, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Das ist sicher richtig, aber es hat eigentlich wenig Bedeutung. Was sind denn alle meine Sünden? Da muss ich sie einfach nennen, sagen, ich war unpünktlich, ich bin dort rot über die Ampel gefahren, ich war unfreundlich, ich habe jemand nicht ganz die Wahrheit erzählt, sondern die Dinge irgendwie beschönigt. Und wenn jemand zum Glauben kommt, ist das manchmal eine Hilfe, dass er sich einfach mal hinsetzt und den A4-Blatt nimmt und mal aufschreibt, was bisher alles so bisher nicht gestimmt hat. Bis in die Kindheit hinein, was einem einfällt. Und dann zu sagen, Herr Jesus, vergib mir das und das und das und das. Und sich dann aber auch bedanken. Danke, dass du das weggenommen hast. Ich finde einen sehr schönen Bibelvers in 1. Petrus 2, Vers 24, wo es heißt, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, und sich dann einfach bedanken. Vielen Dank, das hast du weggenommen. Und wenn ich vorher sagte, die Sünden blieben ungestraft, dann gibt es diesen bekannten Vers, Jesaja 53, Vers 5. Da heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und das ist interessant, heute gibt es ja viele Meditationstechniken, aber bei vielen dieser Dinge oder auch psychologische Dinge geht es oft nicht um Frieden, sondern um Ruhe, um Stille sein. Und Gott schenkt nicht nur Ruhe und Stille sein, sondern er schenkt Frieden. Und Frieden bedeutet Harmonie mit Gott, mit sich selbst. Vergebung kann auch ein Kampf sein, dass jemand überlegt, soll ich anderen vergeben oder soll ich auch bei mir selber um Vergebung bitten für das, was ich getan habe. Das heißt bei Gott, für mich. Und mancher schiebt das vor sich her, ein Vierteljahr lang, mancher 5 Jahre, mancher 10 Jahre, mancher nur ein paar Minuten. Es ist immer die Frage, wie schnell empfange ich Vergebung? Und in den Sprüchen heißt mal 24, Vers 26, fällt der Fromme auch 7-mal, er steht wieder auf. Ja, das erlebt man ja so bei so kleinen Leuten, die purzeln ständig um, aber zum Glück stehen die sofort wieder auf und machen weiter. Und das geht auch bei Erwachsenen so, dass wir doch manchmal irgendwo aus der Rolle fallen sozusagen, aber wir können wieder aufstehen und weitergehen durch Vergebung. Hoffentlich erst nicht nach 10 Jahren, sondern nach wenigen Minuten, um gleich weiterzukommen. Ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich denke, die meisten von uns haben Verletzungen, die schon aus ihrer Familie stammen. Denn keine Eltern sind perfekt, auch keine Kinder sind perfekt. So müssen wir also auch Eltern vergeben. Nicht, dass ich hingehe und sage, lieber Vater, ich vergebe dir jetzt, dass du meine Schwester immer vorgezogen hast und nicht mich. Das wäre vielleicht nicht das Passende, aber ich kann es Gott sagen. Ich vergebe dies oder jenes und bitte auch um Vergebung. Natürlich nicht nur im Blick auf Eltern, es gilt sicher auch für Gemeinde, gilt für Schule, Arbeitsplatz und vieles mehr. Es wäre schön, wenn keine Bitterkeit mehr in unserem Herzen bleibt, sondern alles ausgeräumt ist. Wer nicht vergibt, bestraft die Sünde anderer Leute an sich selbst durch Bitterkeit. Und das hat immer Auswirkungen. Ja, dann geht es weiter und führe uns nicht in Versuchung. Da würde ich erstmal die ersten 3 Worte betonen und führe uns. Das ist auch eine tolle Aussage, Gott führt uns. Das heißt, ich stapfe nicht so gedankenlos nur vor mich hin, sondern da ist jemand, der führt mich. Der hat einen Plan, der hilft mir zurechtzukommen, der erzieht mich auch, wenn ich irgendwo so ein bisschen andere Ideen verfolge, die nicht ganz in Ordnung sind. Ja, und führe uns. Und dann kommt erst nicht in Versuchung, wobei im Jakobusbrief steht, dass Gott niemand versucht, weil er unberührt ist vom Bösen. Aber es gibt natürlich schon besondere Herausforderungen Und ich verstehe es erstmal so, bewahre mich auch oder uns vor besonderen Herausforderungen. Aber es gibt natürlich einen Versucher in der Welt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Der Teufel ist ja mehr so eine Kasperle-Figur geworden, so aus dem Mittelalter. Oder bei Halloween taucht er dann wieder auf irgendwie. Und die Leute machen sich lustig darüber. Aber woher kommt das Böse? Kommt das nur aus mir? Oder ist das auch personhaft da? Ich habe früher versucht, den Teufel zu leugnen, sagen, den gibt's nicht, selbst als ich Christ war. Aber ich merkte, damit komme ich nicht weiter mit dieser Einstellung. Nicht nur, weil es in der Bibel anders steht, sondern auch mein Leben erzählt mir eine andere Geschichte. Wir haben einen Gegner, der uns angreift nach Körper, Seele und Geist. Das heißt, er arbeitet auf allen Ebenen, körperlich durch gesundheitliche Angriffe oder manchmal mit seinem Körper können wir auch andere Dinge machen, auch vielleicht hier. Seelisch durch Ängste, durch Sorgen, durch Vorurteile, durch Unterstellungen, was auch immer. Und geistlich, indem wir manchmal einfach auch falschen Ideen folgen, auch im geistlichen Bereich oder falschen Impulsen Raum geben. Ja, wir haben eine Waffe, das ist das Wort Gottes, steht in Epheser 6, als Schwert des Geistes. Deshalb wichtig, ja, das Schwert muss ich dabei haben. Und wenn ich es nicht dabei habe, kann ich es nicht einsetzen. Daher Gottes Wort sich einprägen, um auch gegen diesen Versucher, wenn es geht, durchzukommen. Das Wort Versuchung kann man auch als Erprobung sehen. Jakobusbrief steht, dass es zur Erprobung des Glaubens dient. Das heißt zur Prüfung. Ich nehme an, die meisten von uns haben schon Prüfungen hinter sich. Und seien es Kinder als Fahrradprüfung oder dann später Führerschein und in der Schule viele Arbeiten und Examina und was auch immer. Wenn man eine Prüfung bestanden hat, hat man meistens mehr Vorrechte als vorher. Man kann mehr leisten, hat mehr Zugang zu irgendetwas. Und im Jakobusbrief steht, dass die Erprobung des Glaubens Geduld wirkt und das soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben. Das heißt mehr Vollmacht als vorher. Und das ist ja dann wieder gut. Wort Versuchung der Gemeinde in Philadelphia wird gesagt, das steht in der Offenbarung, eine dieser sieben Gemeinden, die angeschrieben wird, dass Gott sie bewahrt vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Gemeint ist damit aus meiner Sicht diese Stunde, in der dieser Antichrist auf der Welt sichtbar wird, als der Weltmessias, der für 7 Jahre da sein Wesen treibt, erstmal einen Weltfrieden herstellt, den es ja noch nie gab in diesem Sinne. Und das gilt als Stunde der Versuchung und da wird Christen gesagt, da kommt ihr nicht hinein. Und das ist sicher schön zu wissen. Diese Stunde der Versuchung gilt auch als Zeit des Zornes Gottes. Und im Römerbrief steht, dass Jesus der Retter vor dem Zorn ist, Römer 5, Vers 9. Insofern kommen wir als Christen nicht in diese Endzeitversuchung, sondern werden vorher schon bei Gott sein. Erlöse uns von dem Bösen, war also personhaft gedacht. Und dann heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist einfach ein Lob Gottes, nicht nur das Ende des Gebetes. Ich habe über Jahre hin mal eine sehr nette Dame besucht. Am Anfang saß sie noch so in ihrem Sessel. Später lag sie dann im Bett, wurde von einem Familienmitglied versorgt. Und ein Geschenk Gottes für sie und für ihre Umgebung war, sie strahlte immer Freude aus, auch wenn sie im Bett lag über 2, 3 Jahre. Sie strahlte immer Freude aus, wenn ich zu ihr kam, aber nicht nur ich, auch wenn andere zu ihr kamen. Und diese Freude kam von innen, aus ihrem Glauben heraus, sicher auch ein bisschen aus ihrem Temperament, aber beides gemischt. Ja, und dann haben wir am Ende so eines Besuches zusammen gebetet und dann auch das Vaterunser gebetet. Und das kann man ja so oder so beten, kann sagen, oh ja, dauert 20 Sekunden, klasse, habe ich hinter mir. Oder wir haben es gebetet und ich merkte, je älter sie wurde, desto mehr hat sie das Ende betont. Sagte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und da merkte ich, ja, sie hat sozusagen das Ziel im Auge und bereitet sich da schon drauf vor. Und dachte, es ist eine ganz andere Art, als ich das Vaterunser bete. Ich betone mehr so die ersten Teile. Und das andere gehört natürlich auch dazu. Ja, ich finde es schön, dass wir so ein Gebet haben. 7 Bitten, nur eine um materielle Dinge, aber in allem geht es um die Führung und Liebe Gottes. Und interessant ist auch, was Gott mit solch einem Gebet tut. Ich denke an einen Geschäftsmann, den ich kenne, der eine Firma hatte, eine eigene, und dann plötzlich einen Schlaganfall hatte. Er war gerade noch mit seinem Auto mit 200 Sachen da über die Autobahn gerast, stieg zu Hause aus und klappte zusammen. Stellen Sie sich vor, das wäre beim Autofahren passiert, dann wäre er wahrscheinlich hinüber gewesen. Ja, so kam er ins Krankenhaus und konnte weder sprechen noch sonst irgendwie sich ausdrücken. Und seine Frau, die auch gläubig war, kam dann irgendwie auf die Idee, dass sie das Vaterunser betete. Eigentlich dachte sie mehr für ihn, aber in Gedanken konnte er ihr folgen. Also er verstand alles, was sie sagte, konnte nur selber nichts sagen. Und dann fing sie an, das Vaterunser zu beten und auf einmal fing er an mitzusprechen. Das Vaterunser. Das heißt, Gott hat ihm beim Beten die Sprache wieder geschenkt. Kann man jetzt nicht auf jeden übertragen, der einen Schlaganfall hat, aber es ist interessant, wie Gott so ein Gebet einsetzt. Von anderen weiß ich, dass sie durch längeres Nachdenken über das Vaterunser zum Glauben kam und dass ihr Leben auch verändert hat. Ja, worüber wir uns freuen können, wir haben nicht nur so ein Gebet, sondern wir haben vor allem diesen Vater, der hat uns nicht nur im Blick, sondern in seinem Herzen und ist bereit, uns zu führen und zu hören. Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Weg zum Vater geöffnet hast in deiner Person, in deiner Vergebung, in deiner Nähe und Liebe. Wir danken dir, Vater, für deine Liebe zu jedem von uns, aber auch für deine Führung, für deine Klärung, auch für die Zielsetzung, die du unserem Leben gibst, und loben dich. Amen.